Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Themenfonds, reines Marketing? Fragezeichen. Mein Gesprächspartner ist Alexander Barion, Head of Marketing Central Europe and Digital Marketing Europe bei Fidelity International und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, lieber Alex.
Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich da sein kann.
Ja, ich dachte, das Thema liegt auf dem Weg. Petersberger Treffen hat gerade stattgefunden, zumindest das physische Event. Den Rest kriegen wir morgen und übermorgen. Das stand ja unter dem Motto Sinn und Unsinn thematisch fokussierter Investments. Und als ich da in den letzten Vorbereitungen meiner Begrüßungsrede war, da kommt die Meldung raus, Fidelity legt gerade 5 Themen-ETFs auf. Da habe ich gedacht, das passt ganz gut. Wir flankieren den Petersberg mit einem Podcast und zwar mit einem echten Marketing-Profi. Das heißt, wir schauen das gleich mal vor allen Dingen aus dieser Brille heraus auf das Thema. Aber zum Einstieg interessiert mich natürlich erstmal, ob du denn persönlich in deinem Portfolio einen Themenfonds hast.
Ja, das habe ich tatsächlich. Ich bin investiert in den China Consumer Fund von Fidelity. Das ist ein Produkt, das ich seinerzeit sogar selber mit vermarktet hatte. Und habe das so eine gute Idee gehalten damals, war auch lange Zeit sehr erfolgreich. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Probleme in China, aber das passiert den Besten. Aber ganz grundsätzlich bin ich eher positiv auf die Idee von Themenfonds.
Die Dinger haben ja einen unglaublichen Absatzerfolg in den letzten Jahren gefeiert. Zahlen belegen, dass wir in den letzten 4 Jahren alleine in Europa eine Vervierfachung der verwalteten Assets haben. Wie erklärst du dir als derjenige, der zwar nicht den Vertrieb verantwortet, aber quasi die Begleitmusik für den Vertrieb erstellen muss, wie erklärst du dir dieses Phänomen Absatzthemenfonds?
Also ich glaube, ich würde da zweigleisig antworten. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass das eine grundsätzlich interessante Beimischung ist fürs Portfolio, anstelle nur in Anführungszeichen den Markt zu kaufen. Persönlich glaube auch tatsächlich, das hat ein bisschen damit was zu tun, dass viele Investoren den Markt grundsätzlich als zu teuer eingestuft haben und so damit vermeintlich günstige Themen fokussiert haben. Die zweite Antwort, die ich gerne geben würde, ist natürlich, es ist schon attraktiv, hier Storytelling zu machen. Man ist relativ schnell an dem Punkt, wo man sehr eingängig Beispiele bringen kann, wo man erklären kann, warum man an was partizipieren kann. Es vermittelt sich also schnell und ist deswegen relativ einfach zu vermarkten und eine gewisse Attraktivität herzustellen.
Wir kommen zu dem Thema Marketing und das Abholen des Kunden am Point of Sale dann später noch. Was mich aber mal interessiert ist, dass es ja draußen auch sehr viel Kritik an Themenfonds gibt. Unterschiedliche Formen, prozyklische Auflage, Trends wären schon am Ende, wenn die Produkte gemacht würden, mangelnde Risikostreuung, die den Anlegern aufgezwungen würde. Wir haben das auch beim Petersberger Treffen gemerkt. Man hat normalerweise immer welche, die so auf der Bühne mal gegen das Fell bürsten wollen, aber die sind dann meistens auf der großen Veranstaltung relativ ruhig. Dieses Mal war es so, dass die Kritiker schon argumentativ auch sehr stark und laut ihre Meinung vertreten haben gegen die Masse der natürlich dem Thema sehr wohlgesonnenen Anbieter, die das vermarkten wollten, waren die Kritiker schon recht laut. Wie geht ihr mit dieser Kritik um und für wie berechtigt erachtet ihr sie?
Also es ist auf jeden Fall so, dass man darüber nachdenken muss, man sich diesen Vorwürfen ein Stück weit aussetzen muss und da auch gucken muss, ob da was dran ist. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es um prozyklisches Auflegen geht von Kapitalmarktprodukten, glaube ich nicht, dass das ein Problem ist, dass wir jetzt wirklich nur bei Themenfonds haben. Also dass wir prozyklisch unterwegs sind in der Branche, da muss sich die ganze Branche mal wirklich Gedanken machen, ist das denn grundsätzlich so sinnvoll? Ja, also weil wir haben ja gerne mal so die Tendenzen ganz grundsätzlich, wenn gerade irgendwas ziemlich gut läuft, dann gibt es dann entsprechend auch bestimmte Produkt-Hypes, die aber auch fairerweise dann auch entsprechend verkauft werden. Ja, das ist also nicht immer nur ein Produktanbieterproblem, das ist so, glaube ich, ganz grundsätzlich in der Finanzindustrie so ein bisschen so ein Thema. Und das betrifft natürlich auch Themenfonds. Bei den anderen Aspekten, also mangelnde Risikostreuung und so weiter, ehrlich gesagt, ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Also zumindest dann nicht, wenn man einen seriösen Anbieter an der Seite hat. Also wenn man einen seriösen Anbieter hat, dann wird der auf gar keinen Fall einen Themenfonds oder einen Trendfonds, wie auch immer wir ihn nennen, auflegen, bei dem das Anlageuniversum zu gering ist. Ich würde sogar eher andersrum argumentieren, bei einem aktiv gemanagten Portfolio, bei einer aktiv gemanagten Strategie, macht ja vielleicht ein konzentriertes Portfolio sogar viel Sinn, um eben entsprechend auch zu partizipieren. Also insofern, das wäre dann auch was, also wer damit ein Problem hat, hat ganz, glaube ich, ganz grundsätzlich mit konzentrierten Portfolios ein Problem, die aber oftmals eben auch für einen entsprechenden Mehrwert sorgen. Und was das Thema betrifft, dass man zu spät dran ist, das hängt, glaube ich, wieder sehr stark damit zusammen, was ist denn überhaupt ein Trend? Was ist überhaupt, wann lohnt sich überhaupt ein Thema aufzugreifen? Und wer hier, glaube ich, seine Hausaufgaben gut macht und gut unterwegs ist, bietet auch kein Produkt an, bei dem praktisch der Zug schon abgefahren ist. Weil es ja gerade eben gerade, also die Idee von einem Themenfonds ist weniger, da ist jetzt was total gehypt, lass uns von diesem Hype profitieren, sondern meiner Meinung nach ist ein Themenfonds eher etwas, wo es darum geht, da gibt es etwas, das nachhaltig eine Veränderung im gesellschaftlichen, politischen Kontext hat, was Einfluss hat auf unseren Alltag. Und davon zu profitieren, macht maximal Sinn. Und das kann man eben über dieses jeweilige Thema gut abdecken. Und wer das berücksichtigt, der hat, glaube ich, auch kein Problem mit so einem Vorwurf, weil er es einfach widerlegen kann.
Eine Frage, die ich mir für dich aufgeschrieben hatte, war die Frage, was du denn für so ein ernsthaftes und interessant zugeschnittenes Thema hältst. Das haben wir jetzt eben schon gehört, China Consumer, sonst hättest du es nicht in deinem Portfolio. Aber an der einen oder anderen Stelle ist es ja schon so, dass es manchmal sehr nach Marketing klingt, beziehungsweise manche Sachen auch schlichtweg nach schlechten Witzen klingen. Deshalb Frage an dich, wo würdest du sagen, also von so einem Produkt habe ich auch schon mal gehört, aber das geht mir dann auch langsam zu weit.
Also mir würden jetzt spontan Produkte einfallen, die ich jetzt nicht nenne, weil ich finde, es gehört sich auch nicht. Ganz grundsätzlich glaube ich, also es gibt also vier Dinge, die, glaube ich, in dem Kontext wichtig sind. Das eine ist, es muss irgendetwas sein, was global eine Relevanz hat. Dann glaube ich, ist es wichtig, dass es so eine gewisse Ubiquität hat, also praktisch etwas, was allgemeingültig ist und nicht nur einen kleinen Teil beeinflusst. Also es muss etwas sein, was Allgemeingültigkeit hat. Es darf, denke ich, auch, was damit auch einhergeht, ist eine gewisse Komplexität des Themas. Also je komplexer Dinge sind und je mehr sie miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen, umso mehr hat es, glaube ich, auch eine gute Chance, nachhaltig tatsächlich langfristig ein Trend und Thema zu sein, das gespielt wird. Der vierte Aspekt, der mir da noch wichtig wäre, ist tatsächlich, dass es einen langfristigen Ansatz haben muss. Also ich habe wirklich kein Interesse daran, Produkte zu vermarkten, von denen ich davon ausgehe, in 5 Jahren ist der Keks gegessen, sondern das sollte schon, ich sage es mal, in Dekaden sein. Also ich würde jetzt schon mal sagen, wenn wir jetzt absehen können, das ist etwas, das über die nächsten Dekaden, 2, 3 Dekaden, 20, 30 Jahre wirklich von Bestand hat. Dann ist das wirklich etwas, was man auch in sein Portfolio reinlegen sollte. Wenn man diese vier Aspekte berücksichtigt, glaube ich, dass man auch kein Witzprodukt auflegt. Dann ist das, glaube ich, eine sinnvolle Ergänzung zu einem bestehenden Portfolio.
Dekaden, schöne Überleitung. Wir haben oben häufig einen Slide gesehen auf dem Petersberg, dass 80% der Produkte innerhalb der letzten 15 Jahre, nachdem sie aufgelegt worden sind, wieder verschwunden sind. Wie ist es denn bei euch? Du hast eben selber gesagt, China Consumer. Es gibt ja eine gewisse Tradition, was Themenfonds angeht bei Fidelity. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Sind alle Produkte, die ihr mal aufgelegt habt, leben die noch?
Alle weiß ich gar nicht, aber ich wage jetzt mal tatsächlich die Aussage. Also ich kann man auch mal nachgucken, aber ich denke so gut wie alle. Also wir haben bereits Mitte der 90er Jahre angefangen, Themenfonds aufzulegen. Damals hießen die noch Branchenfonds, weil das Ding Themenfonds dann ist ja auch relativ neu. Und wenn man da die Branchenfonds mit reinnimmt, dann waren wir schon Mitte der 90er Jahre dabei. Damals auch noch mit solchen Themen wie Financial Services etc., Healthcare, Technology, auch Demographics, der dann Anfang der 2000er dazu kam oder 2010, denke ich. Das sind alles Produkte, die gibt es noch. Und das auch aus gutem Grund. Es gibt sogar so ein paar, ein paar Produkte, die so ein Revival jetzt gerade mitgemacht haben. Also wenn ich an den Industrial Fund denke von Fidelity, den es auch schon seit Mitte 90er gibt, der hat gerade jetzt im Zuge der Value Rally, die wir haben, ein extremes Revival gehabt und sehr gut abgeschnitten und wird nachgefragt. Also aus der Erfahrung, die wir im Haus gesammelt haben, und ja, ich würde auch sagen, wir sind bei Fidelity eher so ein Ticken Vorreiter in dem Bereich gewesen. Die allermeisten Produkte gibt es noch. Mir fällt spontan ein Produkt ein, von dem ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt Themenfonds nennen würde. Das war der Global Real Asset Security Fund. Das war ein sehr, sehr spezifisches Produkt. Das gibt es tatsächlich nicht mehr. Das ist aufgegangen in ein anderes global gemanagtes Produkt. Aber ansonsten gibt es die noch. Und in aller Regel mit einem guten Track Record. Also gerade auch der Technology Fund beispielsweise ist eigentlich eines der am ältesten bestehenden Branchen/Themenfonds am Markt mit einer wirklich überzeugenden Performance.
Was aufwendig ist, ist, Fidelity ist ja eigentlich ein aktiver Fondsmanager, gesehen, in den letzten Jahren ETF-Palette dazugekommen. Jetzt eure neuen 5 Fonds sind alle ETF. Was mich dann schon zu der Frage führt, warum man das so gemacht hat. Denn parallel entdeckt ja bei dem einen oder anderen, ihr habt einen Fonds für Metaverse aufgelegt, auch aktiv gemanagte Metaverse-Fonds, das Licht der Welt. Und deshalb die Frage, warum jetzt in diesem Falle 5 ETFs? Ist ja allgemein immer diese Frage, ist die Spezialität nicht eher was für den aktiven Manager, wo er seine große Stärke ausspielen kann? Oder ist gerade das etwas, wo man sagen muss, da kann man sich sowieso nicht groß bewegen in dem Universum im Zweifelsfalle? Jetzt bei Metaverse mag das nicht so sein, aber in dem einen oder anderen Spezialitätenbereich ist das dann eher was für ETFs. Also warum ETF? Und ist Spezialität im Zweifelsfalle immer was für aktive oder für ETF?
Ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an, wie man das ganze Thema passives Investment lebt. Die Art und Weise, wie Fidelity ETFs auflegt, ist ja so, dass wir tatsächlich unser aktives Management und aktives Research dafür nutzen, tatsächlich die langfristigen Trends zu entdecken. Dann stellen wir ja einen Index zusammen aus den Titeln, von denen wir glauben, die haben auch das Potenzial. Das ist in aller Regel eine Zusammenstellung aus 50 Titeln und das ist dann praktisch der ETF. Also das ist jetzt für mich kein klassisches Replizieren von einem bestehenden Index, wo ich mal ein paar Titel rausschmeiße, die nicht in das Universum passen, sondern es ist tatsächlich ein aktiver Ansatz, um diesen ETF zusammenzustellen. Insofern sind wir eigentlich unserem grundsätzlichen Research-Auftrag sehr, sehr treu geblieben. Warum ETF? Es ist eine sinnvolle Geschichte, kostengünstig Zugang zu diesem Universum zu gestalten. Es wird vom Markt gefordert und es wird stark nachgefragt. Und selbstverständlich möchten wir als Asset Manager hier auch mit partizipieren. Ich glaube, das ist auch überhaupt gar nicht ehrenanrüchig, dass man einfach guckt, was ist gerade nachgefragt und welche Entwicklungen müssen wir bedienen. Und da macht so ein ETF tatsächlich auch viel Sinn.
Jetzt habt ihr ja gleich eine ganze Produktfamilie aufgelegt. 5 Produkte, Clean Energy, Digital Health, Metaverse, Cloud Computing, Electric Vehicle and Future Transportation. Das verbindet natürlich die Frage, warum man jetzt gleich 5 auf einmal machen musste, und warum es gerade diese 5 Themen geworden sind und nicht vielleicht ein anderes.
Also diese 5 Themen haben sich daraus entstanden, weil sie eben diese Kriterien, von denen ich eingangs sprach, diese 4 Kriterien unserer Meinung nach alle treffen. Es muss auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, finanziell abbildbar sein. Also wir brauchen ja auch Themen, von denen wir glauben, das Universum ist groß genug, damit es sich lohnt. Und das haben wir eben auch vorgefunden. Also alle diese ETFs, von denen du gerade geredet hast, halten genau 50 Unternehmen. Und das soll ja auch eine gewisse Auswahl der besten Unternehmen für das Thema sein. Und wir glauben, dass sie das hier eben sehr gut bedienen können. Und ja, es hätten auch 6 oder 7 oder nur 4 sein können. Es sind jetzt diese 5 geworden. Das heißt allerdings nicht, dass da nicht vielleicht noch einer dazukommt. Ich glaube auch, sie sind breit genug. Ja, also ich würde jetzt, wir nennen es ja auch also wir nennen es auch ganz bewusst Electric Vehicles and Future Transportation und nicht E-Car oder sowas, ja, weil da eben mehr drin ist. Wenn wir über Digital Health reden, da gibt es ja auch ein großes Universum. Es ist auch so hier, dass wir glauben, dass wir die Themen identifiziert haben, die sich am sinnvollsten beimischen lassen für Anleger, um eine gute Outperformance zu generieren.
Diese fünf Produkte haben ja quasi so den Anspruch zu sagen, das sind die fünf Trends, die in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren, wie auch immer, entscheidend werden. Was ich aber nicht sehe, ist ein Multithemenfonds. Denn man könnte ja jetzt auch sagen, okay, und für diejenigen, die sich nicht entscheiden können oder nicht so viel Geld haben, haben wir noch ein Produkt, in dem das alles drin ist. Andere Häuser haben sowas. Heißt dann bei Allianz Thematica, heißt bei anderen Megatrends oder wie auch immer. Was hältst du von Multithemenfonds und bietet ihr sowas an? Wie würde es in eure Produktpalette passen?
Also wir bieten es aktuell nicht an. Ich glaube, es kommt ja sehr stark auf den Investmentansatz drauf an, weil die Gefahr besteht natürlich, dass es irgendwann mal ein globales Portfolio wird, das so sehr mit einer Idee von Trends spiegeln nicht mehr viel zu tun hat, weil es dann ein bisschen beliebig wird. Ich möchte das den Wettbewerbsprodukten in keinster Weise unterstellen. Ich kenne mich ehrlich fairerweise auch, habe ich mich nicht genügend oder dezidiert genug damit auseinandergesetzt. Wichtig wäre mir tatsächlich immer tatsächlich der Investmentansatz. Also ist das zunächst mal eine Analyse der sinnvollsten Trends und dann der wichtigsten Titel, die diesen Trend am besten abspiegeln können, und werden die dann zusammengestellt? Wenn das der Fall ist, hätte ich persönlich auch kein Problem mit einem Multi-Themen-Ansatz. Wenn da eben eine größere Verwässerung passiert oder zumindest die Gefahr besteht, würde ich tatsächlich schon eher gucken, dass ich mir das individuell zusammenstelle aus individuellen Themenfonds, zumal wir im ETF-Bereich auch kostenseitig nicht wirklich ein Argument haben dagegen.
Eine Frage, die ich rund um das Thema Themenfonds denjenigen, die solche Produkte entwickeln, in diesen Tagen immer gerne stelle, ist, ob es da gewisse Wohlfühlfaktoren gibt, die bei der Konzeption bedacht werden wollen. Denn es würden sich ja durchaus auch Trends finden lassen, wenn wir jetzt beispielsweise mal an Deglobalisierung denken. Da ließe sich eine Strategie draus machen, die würde wahrscheinlich auch eine Outperformance bringen, aber keiner legt so ein Ding auf. Das heißt, sind das Sachen, die sich einfach vom guten Ton her verbieten, weil sie nicht so nachhaltig klingen, weil sie nicht so viel mit Wachstum zu tun haben. Ein Produkt für Deglobalisierung würde ja schon unterstellen, dass es um die Weltwirtschaft in den nächsten Jahren auch insgesamt nicht so toll bestellt wäre. Ist das quasi das, wo man sagt, da brauchen wir jetzt nicht so aufzulegen, weil da werden wir auch gleich für unsere anderen Produkte missverstanden?
Ich glaube, genau das ist der Punkt. Hier unterscheidet sich auch so ein bisschen, machst du was, weil du den Eindruck hast, das könnte gerade gut ankommen, dann bist du sehr stark in so einer kurzfristigen Vermarktungsstrategie drin. Dann wäre das, glaube ich, ein guter Weg. Oder möchtest du schon irgendetwas anbieten, von dem du den Eindruck hast, als Anbieter, das ist nachhaltig, also im besten Sinne. Also es wäre ja beispielsweise auch eine Idee, jetzt gerade sowas in Rüstungsfonds aufzulegen. Das ist ja jetzt auch gerade sehr. Also die Rüstungsindustrie global und auch in Deutschland profitiert ja sehr stark von der aktuellen Krisenlage. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir persönlich sehr, dass das sich auch wieder ändert. Und ich halte das auch tatsächlich, dass.
Aber die vergangenen Dekaden zeigen uns, dass das auch ein langfristiger Trend sein kann.
Das kann ein langfristiger Trend sein. Es ist nur sehr, es ist halt so auf eine unangenehme Art und Weise sehr opportunistisch, um das mal so zu formulieren. Und darauf habe ich jetzt tatsächlich auch als Marketing-Kommunikationsverantwortlicher nicht so viel Lust, weil es geht ja am langen Ende nicht nur um das Produkt, es geht ja auch um die Marke, für was man steht, für was man wahrgenommen wird. Und in dem Kontext, glaube ich, würde ich eher davon abraten.
Dazu passt vielleicht noch eine Nachfrage zu eurer Produktpalette, denn ihr habt ja alle eure Produkte am Ende immer ESG genannt. Also da auch dann ganz klar mit unterstrichen für die neue Zeit. Wird das in Zukunft auf allen Fidelity-Produkten immer hinten dran stehen als Kürzel oder nur bei diesen hier, weil man sagt, also mit diesem zukunftsthematischen Denken verbindet sich einfach die Nachhaltigkeit?
Die Antwort kann ich nicht seriös beantworten. Ich würde mal die These wagen, eher ja wie nein, weil für unser Haus Nachhaltigkeit und ESG kein Trend ist, sondern das ist einfach da. Und das ist auch gerechtfertigt und richtig. Also nachhaltig sich zu orientieren bei der Geldanlage. Also wer das immer noch als einen Trend begreift und das so behandelt, ich glaube, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Also ich glaube, das ist halt einfach, Menschen möchten gerne mit ihrem Geld einigermaßen sicher gehen können, dass sie Finanzströme in die richtige Richtung lenken. Das ist schon ein großer Wunsch von vielen Anlegern, institutionell genauso wie privat. Also genauso wie Privatanleger. Das kriegen wir über alle Zielgruppen hinweg, die wir betreuen, mit. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das eine wünschenswerte Entwicklung, die auch so weitergeht. Es hat auch immer ein bisschen damit was zu tun, wie der dann unterwegs ist, Artikel 8 und Artikel 9 und so weiter. Aber ganz grundsätzlich, ESG als The New Normal zu sehen, glaube ich, dass das tatsächlich eine sinnvolle Geschichte ist.
Wenn jetzt solche Themenfonds da aufgelegt werden, heißt es dann einfach irgendwann, der Baryon wird hier vor vollendete Tatsachen gestellt, und das ist übrigens auch ein Verkaufszettel, jetzt machen Sie mal Marketing dafür, oder habt ihr ein Mitspracherecht bei der Geburt solcher Fonds? So nach dem Motto, Sie in der Marketingabteilung müssten doch am besten wissen, wo wir unsere Kunden am Point of Sale abholen, wie Sie das auch entsprechend virtuos untermalen könnten. Kriegst du quasi das fertige Produkt auf den Tisch oder habt ihr schon in der Gedankenphase für die Bildung solcher Produkte mitwirken dürfen?
Also im Hause Fidelity kann da Marketing mitwirken. Allerdings darf man sich das nicht so vorstellen, dass wir da paritätisch alle zusammen rund den Tisch sitzen und dann abstimmen, machen wir es oder machen wir es nicht. In aller Regel läuft der Prozess so, dass sowas aus der Investment Engine heraus entschieden wird. Also das Investment Management muss ja eine Idee dafür entwickeln, in welche Themen man sinnvoll investieren kann und ein Mehrwert für den Kunden entsteht. Und das müssen auch diese Menschen machen. Dafür werden die bezahlt. Dafür gibt es die. Das ist ja auch das ureigenste. Die ureigenste Kompetenz eines Asset Managers. Und wenn die dann eine Idee entwickeln und sagen, wir glauben, dass dieser Bereich etwas ist, von dem man zukünftig gut profitieren kann, dann wird Marketing mit ins Boot geholt und gefragt, wie schätzt ihr das ein von dem Potenzial her? Und dann gibt es eine ganze Reihe von Analysen, die wir fahren können. Wir können ja beispielsweise analysieren, nach was suchen die Menschen im Internet. Wir können uns Trends anschauen. Wir können natürlich reinhören, was wird in den Social Media Kanälen darüber berichtet und können das dann eben entsprechend unterfüttern. Fairerweise habe ich es noch nicht erlebt, dass Marketing gesagt hat, nee, wir glauben, das fliegt nicht. Meistens war es so, dass das nah dran ist an dem, was wir auch aus der Marketingabteilung heraus glauben, was eine gute Geschichte ist. Und dann muss man auch mal ganz klar sagen, wir legen ja Produkte nicht auf für den deutschen Markt, sondern wir legen Produkte auf für diesen Globus, wenn man so will. Das sollen alle Märkte sollen ja davon profitieren. Und es wird Trends geben, die eine globale Bedeutung haben, aber sage ich jetzt mal, eine höhere Attraktivität haben, beispielsweise in Singapur als vielleicht in Frankfurt. Und dann ist das auch okay. Dann stellen wir einfach fest, super, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Wir glauben daran, auch wenn wir den Eindruck haben, dass vielleicht das und das Thema mehr fliegt für den deutschen Markt.
In meiner laienhaften Vorstellung deines Berufsstandes müsste doch eigentlich so ein Themenfonds dann vermarktungstechnisch ein richtiger Glücksfall sein. Also ich sag mal, wenn ein neues Produkt aufgelegt würde, was jetzt Fidschi-Inseln Smaller Companies ist, das gibt wahrscheinlich nicht so viel her wie das, was hier an Themenfonds beworben werden muss. Ist es einfacher dafür, Kampagnen zu machen, sich Dinge zu überlegen? Und was ist das, was ihr euch jetzt für die Vermarktung dieser Produkte überlegt habt?
Ja, also um ganz ehrlich zu sein, es ist natürlich leichter für ein Thema, das man klar umreißen kann, eine Vermarktung anzustoßen, wie für das Beispiel, das du gerade gesagt hast. Das ist so und so gesehen würde ich es auch als Glücksfall betrachten. Wer allerdings jetzt daraus den Schluss zieht, dass man es macht, weil es sich leichter vermarkten bzw. verkaufen lässt, dem möchte ich schon widersprechen. Also die Idee ist nicht, dass wir Dinge machen, die wir leicht an Markt oder an den Mann bringen können oder an die Frau, sondern die Idee ist schon immer, was macht Sinn? Und dann überlegen wir uns, wie können wir denn dieses sinnhafte Investment idealerweise vermarkten? Wie wir das konkret machen, um ganz ehrlich zu sein, im ETF-Bereich sind wir gerade eher dabei unterwegs, da draußen eine Awareness dafür zu kreieren, dass Fidelity ETFs hat. Das ist ja jetzt auch für unser Haus nicht unbedingt das naheliegendste aller Produkte. Und da geben wir uns auch viel Mühe zu erklären, woher wir kommen, so wie ich das versucht habe, auch vorher zu skizzieren. Dann positionieren wir den jeweiligen Themenfonds. Und machen das aber auch nie alleine, sondern wenn wir über die Themen reden, reden wir auch automatisch über unsere aktiv gemanagten Lösungen. Weil unser Ansatz ist ja nicht zu sagen, ETFs sind besser wie aktiv gemanagte Produkte oder aktiv gemanagte Produkte ist das A und O und alles andere ist Teufelszeug, sondern wir sagen, Kunde, guck mal, wir bieten dir diese Lösung an und auch jene Lösung an. Was passt denn am besten zu dir? Und dann wollen wir damit ins Gespräch kommen. Also das wäre unser Ansatz. Aber generell, um da auch gar nicht irgendwie der Antwort auszuweichen, klar macht es mehr Spaß. Wir können über ein Thema reden, wo wir bestimmte Success-Stories darstellen können, sehr stark in Storytelling einsteigen können, als wenn wir jetzt irgendwelche Small-Cap-Produkte auf den Fidschis versuchen müssen, an Mann zu bringen.
Sprechen wir zum Schluss noch über die Anleger, an die sich das richtet. Auch das war ein Thema auf dem Petersberg. Das sind zum Teil spezialisierte Produkte, die sind nicht für jeden Anlegertyp geeignet, aufgrund der ja, vielleicht mangelnden Diversifizierung, aber auch mit Blick darüber, dass das ja zum Teil Wachstumswerte mit höherer Volatilität in der Kursentwicklung sind. An wen richtet ihr dieses Angebot der Themenfonds? Was ist für euch eigentlich der klassische Investor, der sich das kaufen wird?
Also wir betreuen ja bei Fidelity alle existierenden Zielgruppen, wenn man so will. Und wir glauben, dass auch für alle existierenden Zielgruppen das eine sinnvolle Geschichte ist. Also wir klammern den Endinvestor jetzt ausdrücklich nicht aus. Was die Herangehensweise betrifft, ist es schon so, eine sinnvolle Beimischung liegt so bei 5 bis 10%, unserer Meinung nach. Wenn ich allerdings von einem Thema besonders überzeugt bin, finde ich das auch total in Ordnung, dass ich das ein Stück weit höher gewichte. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, welche Neigung der jeweilige Investor hat. Wir glauben aber tatsächlich, dass Lösungen, die sich auf Themen spezialisieren, sehr wohl auch für den Endinvestor eine Idee sind. Und dass davon auch der Endinvestor gut profitieren kann. Erst recht, wenn es recht günstige Lösungen sind.
Letzte Frage. Oh, da hat mir jemand im Nachhinein zum Petersberger Treffen die Frage gestellt, könnten Sie denn das nächste Mal, wenn Sie es online machen, die Leute auch mal fragen, wie man Ihre Produkte im Portfolio einsetzen soll? Mit anderen Worten, wie hoch man die gewichten soll? Die Frage wird es wahrscheinlich dann auch in den nächsten 2 Tagen mal online für unsere Gesprächspartner geben, aber an dich schon mal vorab. Wenn ich mich jetzt für ein oder zwei eurer Themen begeistere, was ist denn eure Vorstellung davon, wie man das dann im Portfolio gewichtet, was ja sich auch mit der Frage verbindet, sind das Basisinvestments oder sind es Depotbeimischungen?
Also ich kann da jetzt gar nicht für unser Haus reden, weil wir dazu keine Aussage in dem Sinn treffen. Ich glaube auch, dass das fair ist, weil es auch immer ein Stück weit individuell abhängig ist. Also es kommt ja immer darauf an, wer sitzt da vor mir. Ich würde jetzt auch mal von meine persönliche Meinung da kundtun. Ich sehe Themenfonds eher als Beimischung. Allerdings hätte ich auch kein Problem damit, das auch großzügig beizumischen. Also das kann für mich aus auch durchaus mal 20% sein. Und welche zwei oder drei Themen das sind, um ganz ehrlich zu sein, das ist ganz individuell personal guessing. Also ich persönlich glaube sehr stark an Clean Energy. Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Diskussionen global. Und ich persönlich denke auch, dass Cloud Computing beispielsweise was sehr, sehr Spannendes ist, was nicht bedeutet, dass die anderen drei Produkte weniger spannend sind. Das ist ja auch das Schöne. Man kann sich da auch so ein bisschen das picken, wo man persönlich auch dran glaubt. Ich glaube, das ist sowieso auch nochmal ein guter Aspekt. Ja, also wenn ich persönlich eine Überzeugung habe und ich sehe das widergespiegelt im Produkt, habe ich vielleicht auch nochmal einen anderen Bezug zu dem Produkt. Und sollte man nicht außer Acht lassen, ist ein wichtiger Aspekt.
Passt. Und wenn das mal mit dem Marketing nichts mehr gibt, dann kannst du noch als Diplomat anfangen, denn du schaffst es schon, die Fragen so zu beantworten, dass auf der einen Seite ein bisschen Fleisch an die Knochen gekommen ist, aber auf der anderen Seite, dass das auch immer noch offen genug ist, um nicht festgelegt zu werden. Nichtsdestotrotz danke ich dir schon mal dafür. Am Schluss
Gerne.
ist es hier so, dass jeder ja immer eine Literaturempfehlung mitbringt. Das letzte Mal hast du uns eine mitgebracht, übrigens eine, die mich, ich mich richtig erinnere, auch zum Kauf dieses Buches bewogen hat.
Wow.
Du hast es, glaube ich, Harari empfohlen. Und deshalb mal frage, was dich denn jetzt so interessiert und wo du sagst, das liegt im Augenblick bei mir am Nachttisch.
Also gerade liegt da ganz simpler Roman. Der heißt Und den finde ich auch gut. Der heißt Der Anfang von morgen. Das ist ein Roman von Jens Liljenstrand. Das ist ein Schwede. Und der hat, ich sage jetzt, ich weiß gar nicht, ob es das Genre gibt, ich nenne es mal so, der hat so einen Katastrophenroman geschrieben. Da geht es darum, dass der Protagonist muss fliehen von dem Waldbrand, wo er im Urlaub war mit seiner Familie, der hat ein kleines Baby und zwei Kinder und so weiter. Dann streikt das Auto. Und da geht es eben darum, dass die aus dieser Waldbrandzone rausgehen. Und das wird sehr eindrücklich beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn die Hitze immer näher kommt, man nicht mehr atmen kann, Autoreifen platzen wegen der Hitze und so weiter und du da irgendwie aus dieses Inferno rauskommen musst. Was natürlich auch wieder nah an dem Thema Nachhaltigkeit dran ist, wie verändern wir unseren Planeten und so weiter. Und dann werden auch noch verschiedene Blickwinkel da eingenommen und es geht natürlich auch um eine Love Story und eine kaputte Beziehung und hin und her. Das finde ich gerade ganz spannend, aber das ist pure Unterhaltung mit einem gewissen brisanten gesellschaftlichen Bezug.
Also von den Machern vom Ende gestern, der Anfang vom Morgen,
Ja, ganz genau.
der Staffel. Alexander, es war mir wie immer eine Freude. Ich danke dir für das Gespräch, liebe Zuhörer. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns hier heute Gesellschaft geleistet haben. Und ja, bitte Sie die Möglichkeit zu nutzen, wo Sie diesen Podcast bewerten können. Tun Sie es, wo Sie ihn empfehlen an Kollegen und an Freunde, soll es mir auch recht sein. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem Kölschen. Tschö.